Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Annette Riegel.
Mein Gast ist Manuela Rousseau, stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende beim DAX-Konzern Beiersdorf, Professorin, Journalistin, Autorin und Trägerin des Bundesverdienstkreuzes. Herzlich willkommen.
Hallo, guten Tag, Frau Riegel.
Ich habe folgendes Zitat von Ihnen gefunden. Deine Marke ist, was Menschen über dich sagen, wenn du nicht im Raum bist. Was glauben Sie denn, was man über Sie sagt, wenn Sie nicht dabei sind?
Uiuiui. Ja, ich glaube, dass die Leute sagen, dass ich sehr zuverlässig bin, dass ich sehr kommunikativ bin, dass ich Menschen mag. Die überwiegende Zahl, traue ich mich zu sagen, sagt man, mit ihr kann man gut zusammenarbeiten.
Sagt auch irgendjemand typische Karrierefrau?
Naja, was wird immer schnell damit verbracht? Ach, sie hat ja keine Kinder. So. Und schon habe ich mein Makel weg. Der kann man ja auch leichter Karriere machen. Das wird manchmal gesagt, ja.
Und sowas wie durchsetzungsfähig, lernwillig, empathisch, mutig, könnte das auch
mutig
gesagt werden?
Empathisch unterschreibe ich. Mutig, empathisch unterschreibe ich. Ehrgeizig auch. Ja, passt.
Über viele bunte Eigenschaften, gute und weniger gute Aufsichtsräte, über das Quereinsteigen, die Bedeutung von Ehrenämtern in Ihrem Leben, über Mut, Zweifel und produktives Scheitern, über all das reden wir in der kommenden Stunde mit Manuela Rousseau. Als Sie, Frau Rousseau, 1999 erstmals in das Gremium gewählt wurden, da waren Sie die erste Frau in einem Aufsichtsrat in Deutschland. Wäre da auch ein Manuel Rousseau gewählt worden? Also wurden Sie dezidiert als Frau gewählt oder obwohl Sie Frau sind?
Ich wurde gewählt, weil ich auch Frau bin, beides. Also ich habe 1994 bei Beiersdorf das erste Mal kandidiert für den Aufsichtsrat und habe dann festgestellt, so ohne weiteres, von 0 auf 100 funktioniert das nicht. Habe daraus gelernt aus dem ersten Scheitern und habe dann Verbündete im Unternehmen gesucht. Das waren überwiegend Männer, mit denen ich so zusammen weiter daran gearbeitet habe, dass ich 5 Jahre später vielleicht dann doch nochmal antrete. Und das habe ich gemacht und war tatsächlich eine ganze Amtsperiode auch die einzige Frau im Aufsichtsrat. Ob in ganz Deutschland, weiß ich nicht ganz genau, aber auf jeden Fall bei Beiersdorf war ich eine Amtsperiode alleine Frau. Ja, habe, glaube ich, den Weg bereitet, auch für andere Frauen, die heute sich sehr viel mutiger auch zur Wahl stellen.
Wenn Sie sagen, im zweiten Anlauf, dann müssen Sie auch ein ganz gutes persönliches Niederlagenmanagement haben.
Ja, das war nicht die erste Niederlage, die ich einstecken musste. Ich hatte bereits mit frühen Jahren, mit 21, mich selbstständig gemacht mit Partnern im Einzelhandelsbereich. Wir hatten 28 Angestellte, 3 Geschäfte in Schleswig-Holstein und es lief sehr gut. Und nach einigen Jahren hat der alleinige Geschäftsführer dann entschieden, er möchte sich doch lieber alleine selbstständig machen und nahm unser Geld und war weg. Oh. Das heißt, da war meine Karriere, die sehr jung, sehr hoffnungsvoll angefangen hatte, an einem Tag vernichtet. Wir mussten die Leute entlassen, ich hatte Schulden, ich musste überlegen, wie ich meinen Neuanfang plane. Also das heißt, diesem Scheitern der Wahl ging schon eine andere existenzbedrohendere Situation voraus und insofern war auch die Wahlniederlage unangenehm oder nicht schön. Ich habe das Scheitern gelernt und habe herausgefunden, dass es gar nicht so schlimm ist, sondern dass wir eine Lernkurve durchlaufen. Und wenn wir die richtigen Schlüsse daraus ziehen, dann gibt es immer auch eine zweite Chance. Und die hat es für mich dann ja immer und immer wieder gegeben bis heute.
Das heißt, wenn wir Ihre Eigenschaften vervollständigen wollen, müssen wir auch Risikobereitschaft auf alle Fälle dazu packen. Und dann auch die Bereitschaft, eben etwas zu riskieren, was dann nicht funktioniert.
Ganz genau. Das kann man lernen ein bisschen. Also jede Niederlage macht einen ja einen Tick stärker. Und wenn ich mit Frauen spreche, wenn ich über mein Buch spreche, wenn ich in Lesungen bin, dann versuche ich immer zu sagen, ihr dürft euch eine große Vorstellung vom Leben erlauben. Und da gehört es dazu, dass nicht alles gerade läuft. Und insofern sucht euch Aufgaben, die größer sind als ihr selbst. Mein Motto ist mittlerweile, wenn eine Aufgabe mir keine Angst macht, dann ist sie nicht groß genug. Was ich noch ergänzen kann, ist, dass Männer sehr viel mehr in Potenzialen denken und die Frauen eher in Defiziten. Also wenn eine Frau eine Stellung in eine neue Position angeboten bekommt, dann ist sie oft zögerlich und denkt, oh, kann ich das und habe ich dafür alle Fähigkeiten? Während der Mann sagt, super, eine Herausforderung, das packe ich schon.
Wenn es dann so war, dass seinerzeit Ende der 90er tatsächlich noch keine oder kaum eine Frau in Führungsgremien großer Konzerne hineingegangen ist, lag das dann eher daran, dass die das nicht gewollt haben oder sich nicht zugetraut haben oder dass man es ihnen nicht zugetraut hat?
Das ist eine Mischung aus beiden. Also die Ausbildung ist mittlerweile ja so, dass die Frauen teilweise mit besseren Abschlüssen aus den Hochschulen kommen oder mit besseren Studienabschlüssen kommen. Das heißt, mengenmäßig sind die Frauen natürlich heute weiter als noch Ende der 90er Jahre und auch am Markt und auch bereit, Vollzeit zu arbeiten, auch bereit, in ihrer persönlichen Karriereweg, Berufsweg zu investieren. Das war vielleicht in den 90ern noch nicht so. Aber Frauen brauchen tatsächlich immer noch mal dieses kleine Quäntchen, ich traue dir das zu, du kannst das. Wir leiden immer noch so ein bisschen unter Selbstzweifeln und die sind gar nicht nötig, weil die Frauen sind hochqualifiziert, sie sind super gut. Sie stoßen schon immer noch an Barrieren, weil natürlich die Generation der Männer, die in Führungspositionen waren oder noch sind, es gewohnt war, dass die Frau bestenfalls Teilzeit mitgearbeitet hat. Wenn wir uns erinnern, in den 70er Jahren mussten die Frauen noch eine Unterschrift von ihrem Mann haben, wenn sie dann tatsächlich eine Arbeit aufnehmen wollten. Und der Mann konnte dieses Arbeitsverhältnis auch kündigen, wenn er sie zu Hause gebraucht hat.
Zumindest in Westdeutschland, muss man dazu sagen. Ja, das war natürlich in der damaligen DDR anders.
Da sind die uns auch echt voraus. Also ich habe viele tolle Gespräche gehabt mit Frauen, die immer sagen, ich verstehe eure Selbstzweifel nicht, ihr seid sowieso irgendwie anders. Die haben ein anderes Weltbild mitbekommen und sind viel selbstbewusster und gehen auch anders mit Aufgaben um. Positiv meine ich das.
Was ich unbedingt wissen muss, ist, was machen Aufsichtsräte eigentlich? Also gemeinhin denkt mancher, ja, die treffen sich einmal im Jahr wunderbar zum Kaffee trinken und kriegen dafür viel Geld.
Das mit dem einmal im Jahr trifft nicht zu. Wir haben einen deutschen Corporate Governance Codex, der ja vorschreibt, dass mehrere Sitzungen im Jahr stattfinden. Die Aufgabe vom Aufsichtsrat besteht darin, dass der Aufsichtsrat die Arbeit des Vorstandes überwacht, ihn kontrolliert, ihn berät, dass die Hauptversammlung vorbereitet werden. Und bei uns, bei Beiersdorf kann ich es ja sagen, sind wir bestimmt 6 Sitzungen im Jahr. Das ist immer noch nicht berauschend viel. Aber dazwischen gibt es natürlich die Ausschusssitzung, Prüfungsausschuss, Finanzausschuss. Es gibt Mitarbeitergespräche, also immer mit den beteiligten Kollegen und Kolleginnen im Aufsichtsrat von der Mitarbeiterseite. Arbeiten wir zusammen, sprechen wir zusammen, Vorbereitungsgespräche, Abstimmung mit dem Vorstand. Mein Job ist ja eigentlich Corporate Social Responsibility bei Beiersdorf. Und wenn ich mal rechne, für dieses Aufsichtsratmandat brauche ich im Jahr 60 Tage. Das ist ein bisschen mehr als 1-2 Sitzungen im Jahr.
Und Kaffee trinken, das ist wohl wahr. Aber dann fragt man sich schon, wie kann es bitte passieren, dass, wenn die Aufsicht wirklich so ernst genommen wird, Dinge passieren wie jetzt aktuell der Milliardenbetrug beim Finanzdienstleister Wirecard? Ist da die Aufsicht vernachlässigt worden oder vielleicht auch gezielt nicht so genau hingeguckt worden? Wie schätzen Sie das ein?
Das ist schwierig, wenn man nicht selber in diesem Gremium drin ist und es von innen beurteilen kann, jetzt von außen die Position einzunehmen. Aber ich habe mich gefragt, genau wie Sie, wo war dieser Aufsichtsrat? Wie konnte das passieren, dass keine kritischen Fragen gestellt wurden, zu viele Dinge nicht nachgefragt wurden oder belegt wurden? Ich habe gelesen, dass einige aber auch zurückgetreten sind in der Zeit. Ich kann zu wenig dazu sagen, aber es erstaunt, dass das möglich ist, wirklich.
Ja, weil man ja schon das Gefühl bekommt, dass es ein nicht angemessenes Vorurteil ist, wenn Mensch so denkt, naja, das ist eigentlich eher so ein Proforma-Titel, Aufsichtsrat. Und es haben ja auch viele, gerade Politiker, ganz viele Aufsichtsratsmandate, wo man sich schon fragt, wie können die auf die alle aufpassen?
Ja, das ist begrenzt worden, auch durch den Kodex, den ich schon erwähnt habe. Also das ist heute nicht mehr möglich, unendlich viele Aufsichtsratsmandate anzunehmen, weil das dann tatsächlich gar nicht möglich ist. Und die Pflichten sind auch gewachsen und sie werden weiter wachsen. Ich habe gerade von einer, ich glaube, McKinsey-Studie gehört, die untersucht hat, wie müssen Aufsichtsräte in Zukunft aufgestellt sein, damit sie ihre Aufgaben wahrnehmen können. Dazu gehört auch, dass pro Branche wirklich Leute an Bord sind, im Aufsichtsrat sind, die eine hohe Kompetenz haben, die zum Geschäftsmodell passt. Ein Kosmetikkonzern wie wir braucht andere Kompetenzen als beispielsweise ein Automobilunternehmen. Also Marketing braucht jeder, aber Techniker, Ingenieure, Forscher, all diese Kompetenzen, die das Unternehmen hat, die müssen auch im Aufsichtsrat abgebildet sein. Neben der Quote und den Frauen muss auch die Kompetenz da sein.
Sagt Manuela Rousseau. Unter anderem Aufsichtsrätin eines Großkonzerns. Wie hat man sich denn die Schullaufbahn von Klein Manuela vorzustellen? Waren Sie immer die Erste?
Ganz bestimmt nicht.
Sondern?
Ganz bestimmt nicht, nein. Irgendwo im Mittelfeld. Also auffällig nach vorne und nach hinten war ich nicht. Es war eine solide Mitte, würde ich sagen. Ich habe ja die Grundschule besucht, die Hauptschule besucht und auch den Hauptschulabschluss gemacht. Habe kein Studium und insofern habe ich da lange, lange Jahre auch mit gehadert, weil ich immer gedacht hatte, oh Mann, warum habe ich bloß kein Studium? Die Rahmenbedingungen vom Elternhaus waren nicht da. Man hat auch nicht dran geglaubt, dass dieses kleine Mädchen, wie Sie es eben gesagt hatten, vielleicht große Chancen in sich birgt. Die sind so nicht gefunden, entdeckt oder gefördert worden. Ich habe mit 14 eine Lehre absolviert im Einzelhandel in Schleswig-Holstein. Ja, und nach dem Scheitern, das haben wir eben schon angesprochen, mit der Selbstständigkeit lag ich schon ganz schön am Boden und habe überlegt, was mache ich jetzt? Wie komme ich aus dieser Lücke wieder raus? Scheitern haben wir auch gerade schon angesprochen. Und ich habe mir drei Ziele vorgenommen. Ich habe überlegt, ich brauche einen großen Arbeitgeber. Ich brauche jemanden, der mir Sicherheit gibt. Ich habe damals tatsächlich nicht mehr den Mut gehabt, nochmal in die Selbstständigkeit zu gehen und habe die Sicherheit in einem Konzern gesucht, aber auch die Möglichkeiten, die ein Konzern einfach anbietet. Internationales Arbeiten ist möglich. Weiterbildung ist möglich. Sich weiterzuentwickeln, auf dem Job weiterzuentwickeln ist möglich. Das war mein großer Wunsch, mein Traum nach diesem Desaster. Das Zweite war, dass ich gedacht habe, ich brauche unbedingt eine Eigentumswohnung, um meine Altersvorsorge zu sichern. Das in einer Situation, wo ich eigentlich nichts hatte, war mir aber klar, langfristig muss ich irgendwie dafür sorgen, dass ich auch im Alter irgendwie alleine auskomme. Und das Dritte war, immer unabhängig zu sein. Also die Unabhängigkeit als meinen wichtigsten Wert zu sehen und an mir auch zu orientieren und sich auf mich zu verlassen. Das waren so die drei groben Richtungen, die ich mir vorgenommen hatte.
Nochmal kurz zurück zu dem, was Sie zuerst gesagt haben. Also mit 14 sind Sie von der Schule abgegangen. Das klang jetzt so, wie Sie es erzählt haben, dass Sie das nicht unbedingt selber wollten, weil Sie keine Lust mehr hatten, sondern dass man Sie nicht hat wollen lassen.
Das ist richtig. Vielleicht darf ich an der Stelle einflechten, dass ich, als ich geboren wurde, meine Mutter mir mein Leben lang mitgegeben hat, dass ich die größte Enttäuschung in ihrem Leben war, weil sie sich einen Jungen, einen Stammhalter gewünscht hat. Auf den musste sie dann noch 3 Jahre warten oder fast 4, 3,5, bis mein Bruder dann das Licht der Welt erblickte. Und am dem Tag an war ich immer im Wettbewerb. Dieser Junge war immer klüger, der war immer besser. Und das Mädchen kann nicht schnell lesen und lernt auch nur so langsam. Und die kann auch nicht rechnen. Und also mir wurde nur vermittelt, was ich alles nicht kann. Und insofern auch überhaupt keine Option, eine höhere Schule zu besuchen. Dazu kam, meine Eltern waren geschieden. Ich war damals 11, als die Scheidung lief. Meine Mutter war wirklich sehr, sehr arm. Ja, sie war finanziell sehr schlecht gestellt. Und auf meine Frage, kann ich nicht vielleicht doch noch ein bisschen länger zur Schule gehen, sagte sie, wir müssen den Lebensunterhalt bestreiten. Und es wäre schon super, wenn du jetzt mithilfst und geh doch in die Lehre. Und dann können wir uns auch vielleicht ein bisschen mehr leisten auf Dauer.
Das klingt auch fast so, als ob sie nicht gerne Mädchen waren.
Meine Mutter war ja Näherin und sie hat mir entzückende Kleider genäht. Ich war bestimmt ein Rüschenmädchen mit Schleifchen im Haar und eine kleine Prinzessin und überhaupt. Also das Mädchen in der Optik, das war ich immer und ich wurde für jede Hochzeit verliehen sozusagen als Blumenstreumädchen und habe entzückende Bilder. Also das heißt, nee, ich habe nie damit gehadert. Es war ein bisschen schwierig, sich immer wieder behaupten zu müssen. Das fand ich. Irgendwann habe ich vielleicht sogar ignoriert, dass junge Mädchen und einfach, ich habe über mich als Mensch, als Person sozusagen entschieden, mich zu definieren, soweit man das in dem Alter überhaupt kann.
Waren Sie ein braves Kind?
Oh nee, gar nicht. Wenn meine Mutter, die nicht mehr lebt, aber wenn die jetzt hier sitzen würde, dann würde die Geschichte erzählen, wie trotzig dieses Kind war und wie rebellisch und wie eigensinnig und wie schwer zu erziehen und wie ich wunderbar mit Türen knallen konnte und weinen und mich einschließen und auch nicht mehr rauskommen wollte. Nein, ich war kein braves Mädchen.
Eigentlich müsste ich ja mit Professorin Manuela Rousseau sprechen. Sie führen den Titel Professorin, sind auch Dozentin schon seit vielen, vielen Jahren an der Hamburger Hochschule für Musik und Theater im Studiengang Kultur- und Medienmanagement. Heißt das, Sie haben das Abi dann doch noch irgendwann nachgeholt und das Studium?
Das habe ich nach wie vor nicht. Ich habe es nicht nachgeholt. Ich habe
ein großes Projekt in Hamburg mit auf die Beine gestellt. Dafür habe ich dann die Bundesverdienstmedaille später bekommen, die Sie ja schon erwähnt hatten. Und zwar habe ich die Nikolaikirche, rettet die Nikolaikirche, ist ein Mahnmal heute. Früher war es eine Kirchenruine, die im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde. Da habe ich das PR-Konzept gemacht. Da habe ich mit dem gesamten Verein zusammen 14 Millionen Mark gesammelt. Und wer heute Hamburg besucht, sollte es nicht verpassen, mal an der Nikolaikirche vorbeizuschauen, weil es ein sehr würdiges Mahnmal geworden ist. Mit Glockenspiel, mit Museum, mit Kunst. Das hat dann Hermann Raue, der Präsident der Hamburger Hochschule damals, gehört, gesehen und hat gesagt, ich habe einen Studiengang gegründet, Kulturmanagement. Und die Frau weiß, wie man Drittmittel einwirbt. Die weiß, wie man PR-Konzepte schreibt, um in der Kultur etwas zu bewegen. Und hat mich als Gastdozentin eingeladen in seine Hochschule, in diesen Studiengang. Ich war damals komplett aufgeregt und dachte, das kriege ich niemals hin. Aber wir haben es heute schon gehört, raus aus der Komfortzone. Pippi Langstrumpf würde das in ihrem Zitat sagen mit, das habe ich noch nie gemacht, also bin ich völlig sicher, dass ich es schaffe. Ich bin dann also raus und habe da meine erste Vorlesung gehalten und daraus hat sich dann Stück für Stück ergeben, dass ich Aufnahmeprüfungen mitgemacht habe, dass ich Masterarbeiten betreut habe und so weiter. Und dann gibt es in Hamburg das Hamburger Hochschulgesetz und das erlaubt, dass einer mit besonderen Fähigkeiten, die einer Professur gleichkommen, berufen werden kann. Und so bin ich tatsächlich, ich meine, es war ja im Jahr 2000, zur Professorin an dieser Hochschule ernannt worden, lehre dort auch regelmäßig. Nächste Woche haben wir wieder Aufnahmeprüfung fürs Fernstudium und bin mit der Aufgabe gewachsen und habe natürlich auch publiziert. Also das gehört schon auch dazu, dass man seinen Fachbereich auch lehrhaft, also sozusagen ein Lehrbuch darüber geschrieben wird, nachdem dann auch unterrichtet wird. Das alles habe ich getan. Gutachter gehörten dazu, die das belegen, dass das alles so seine Richtigkeit hat. Und ja, seitdem bin ich Professorin.
Sie haben vorhin angedeutet, dass Sie das schon schade finden, dass Sie nicht das Studium absolviert haben. Geschadet hat es Ihnen offenbar nicht, aber gibt es vielleicht die Lust, das doch noch nachzuholen? Vielleicht irgendwann mal im hohen Alter?
Sie bringen mich auf Ideen, Frau Riedel. In meinem wahnsinnig hohen Alter habe ich manches Mal schon überlegt, ob ich das, was ich mir damals vielleicht ganz leise erträumt hatte, Musikwissenschaften zu studieren. Also die Hochschule stimmt schon, aber ob ich mir die Theorie der Musik, der klassischen Musik vielleicht noch mal erschließe, weiß ich noch nicht. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit, aber man darf träumen und vielleicht, warum nicht?
Sie haben gesagt, dass sich in Ihrer Kindheit und Jugend und in der Schulkarriere dieser Weg nicht so unbedingt abgezeichnet hat. Gab es auf dem Weg dorthin wichtige Mentoren und Mentorinnen vielleicht auch für Sie, Förderinnen und Förderer?
Wenn diese erste Lebensphase sozusagen auch sehr selbstbestimmt war und klein war und wenig Unterstützung kam, habe ich aber in meinem Leben dann doch wirklich großes Glück gehabt, dass ich erstens dann im Konzern Beiersdorf 1984 angefangen habe zu arbeiten und erst im Einkauf. Und 1986 hatte ich mich auf eine interne Stelle im Bereich Presse beworben und traf eine Persönlichkeit, die ich heute noch kenne. Wir schätzen uns sehr, ist lange in Rente schon. Es ist Professor Klaus-Peter Nebel, Pressesprecher bei Beiersdorf seinerzeit. Und der war in der Tat mein Mentor, hat mich sehr gut begleitet und immer wieder ermutigt. Und ich bin ganz sicher, ohne dieses Schubsen von ihm, wohlwollendes Schubsen immer wieder auch in größere Aufgaben, wäre mein Weg anders verlaufen. Ja, und er hatte für mich oder hat er bis heute eine humanistische Art, die ich mir wirklich abgeguckt habe, weil ich denke, diese Art, Menschen Wertschätzung zu geben, sie zu unterstützen und sie größer zu machen, das ist eine Gabe, die er hatte und die ich adaptiert habe. Und natürlich, weil ich voller Dankbarkeit diese Phase in meinem Leben erleben durfte, habe ich dann auch angefangen, selbst Mentorin zu werden und förder und unterstütze heute viele Frauen und finde das eine höchst befriedigende Aufgabe.
Also da wollen Sie ein Stückchen was weitergeben, wenn Sie Mentoren sind?
Ja, ich hatte vor zwei Tagen, gestern hatte ich gerade ein telefonisches Mentoring, das ging auch nur eine Stunde. Normalerweise laufen diese Programme etwas länger. Man arbeitet dann ein Jahr zusammen, trifft sich ein paar Mal, also 3, 4, 5 Mal und hat dann immer Themen, über die man spricht und wie man die Person weiter unterstützt. Gestern war es eine Start-up-Unternehmerin, die hat teilgenommen an einem Summercamp, in dem junge Unternehmerinnen sozusagen ihre unternehmerischen Fähigkeiten weiter ausbauen können und bekommen dann eine Stunde geschenkt mit einer Mentorin. Das war ich. Und die Dame, mit der ich dort gesprochen habe, hat innerhalb dieser einen Stunde so viel Input mitgenommen, so viel Kontakte, Netzwerke, die ich hier öffnen kann, die war hoch glücklich und wird damit wirklich den nächsten Schritt gehen können, vom Businessplan über ihre eigenen PR-Konzepte, über die Kontakte in den Nachhaltigkeitsbereich, was auch immer. Eine Stunde, die dieser Frau viel, viel gebracht haben wird.
Sind das immer Frauen?
Ich habe 3 männliche Mentees gehabt bisher. Überwiegend sind es Frauen, ja.
Sie haben sich in Ihrem Berufsleben, das kann man in Ihrem Buch nachlesen, immer wieder Unterstützung besorgt. Von einem Schlagfertigkeitstraining ist da die Rede. Oder auch von einem Improvisationstheater-Workshop. Sie haben sich auch das Journalistische sozusagen selber geholt über ein Zeitungspraktikum. Mhm. Also diese Bereitschaft zu sagen, ich kann etwas noch nicht und sich dann die entsprechende Hilfe zu suchen, ist schon auch ein Teil Ihres Erfolgs, oder?
Ohne Frage. Also ich denke, jeder, der den Mut hat, andere zu bitten, einem zu helfen, wenn man eine Qualifikation noch nicht ganz erfüllt. Und Peter Nebel haben wir eben erwähnt, der war der Erste, der sagte, Frau Rousseau, Sie haben leider gar keine journalistische Erfahrung für einen Job in der Pressestelle. Wäre es einfach toll, wenn Sie mal für eine Zeitung gearbeitet hätten. Und ich war dann immer in der Lage, mir jemanden zu suchen. Ich habe die Axel Springer Journalistenschule angerufen und habe gesagt, ich habe einen Chef, der hat gesagt, oder? Und können Sie mir irgendwie helfen? Kann ich irgendwas machen? Und kam dann eben zu diesem Praktikum bei der Bild-Zeitung und habe diese Lücke geschlossen. Und nach den 4 Wochen Praktikum haben die mir wirklich einen festen Job angeboten, was ich gar nicht fassen konnte, weil sie waren der Meinung, die bringt die Dinge auf den Punkt. Sie ist schnell, sie kann Themen machen und es wäre super, wenn die in unser Team kommt. Ich habe mich dann aber für Beiersdorf entschieden bis heute und das auch keinen Tag bereut. Und so habe ich immer wieder neue Themenfelder. Ich bin jetzt Kolumnistin. Bei der Wirtschaftswoche, die ersten 2 Kolumnen, habe ich gedacht, boah, das kriege ich nie hin. Jetzt läuft es einfach. Also man muss sich was zutrauen und an der Sache wachsen. Und das ist für mich wie fürs Auto der Motor.
Was mich ein bisschen gewundert hat, ist, dass ich so Sätze in Ihrem Buch gefunden habe, wie den folgenden. Männer haben Angst vor Machtverlust und Frauen haben Angst davor, Macht zu übernehmen. Ist denn im Jahre 2020 tatsächlich immer noch so stark das Verhalten von Menschen, Männern und Frauen, vorgeprägt durch Rollenmuster, die etwas überholt scheinen?
Ja, eindeutig ja. Diese tradierten Muster, die finden wir überall und die sind wie kleine Geister, die nicht weggehen. Also selbst wenn man ein Bewusstsein dafür hat, die sind so schwer abzuschaffen. Sie begegnen einem wirklich überall. Ich selber saß auf einem Panel mit 3 weiteren wirklich gestandenen Managerinnen. Und die erste Frage ging an mich, Frau Rousseau, sind Sie eine mächtige Frau? Also ehrlich gesagt, so wie ich jetzt gerade tief Luft hole, habe ich auch da gedacht, bin ich eine mächtige Frau? Und merke einfach, das Wort mächtig ist nicht mein Vokabular. Ich möchte gestalten, ich möchte etwas bewirken und mir geht es nicht um hierarchische Macht oder um etwas von oben herab irgendetwas durchzusetzen.
Obwohl man dafür schon Macht braucht, wenn man etwas gestalten will, oder?
So, das heißt, wir definieren das Wort Macht zu einseitig irgendwo, ja. Die anderen Namen haben genauso reagiert wie ich. Also alle haben nochmal versucht, ja, aber ich habe schon Einfluss, ja. Also das Wort Macht macht schon etwas mit uns Frauen, während Männer damit überhaupt kein Störgefühl entwickeln. Wir ja.
Es gibt die 3 neuen K, von denen Sie sprechen. Also nicht mehr, was man Frauen, um bei Stereotypen zu bleiben, zugeschrieben hat über Jahrzehnte, in der Bundesrepublik zumindest. Kirche, Kinder, Küche. Sie sprechen jetzt von Kommunikation, Konsensfähigkeit und Kooperationsfähigkeit. Mhm. Und das ist tatsächlich so weiblich. Das können auch Männer auch, oder?
Das können Männer auch. Frauen können auch Ellbogen haben. Frauen können auch risikobereit sein. Es ist keine Einzelmerkmal der Frau. Aber durch die Art und Weise, wie Frauen Kinder erzogen haben und immer noch erziehen, wie sie selber groß werden, sind das Fähigkeiten, die stärker ausgeprägt sind. Und also ich möchte gar nicht den Weg gehen, Frauen sind besser, Frauen können dieses besser, Männer können jenes besser. Ich möchte den Weg gehen, dass die Fähigkeiten, die bei beiden unterschiedlich ausgeprägt sind, in der Summe zusammen einfach die Notwendigkeit sind, die wir wirklich brauchen, wenn wir in die Zukunft denken. Dann ist das eines der größten gesellschaftlichen Themen, nach dieser Krise den ganzen Führungsstil zu verändern. Und da sind die 3 Kompetenzen so wichtig, weil von oben herab durchregieren, machtvoll mit Hierarchien, wird so nicht mehr funktionieren. Das merke ich an den Studierenden, die eindeutig sagen, Führungskraft, nö, will ich gar nicht sein, weil sie es mit dem alten Bild von Führung verbinden. und nicht mit kollektiv Lösungen finden, kollektiv in Einklang zu kommen, Unterschiede zu akzeptieren, die Diversität eines Teams vom Geschlecht, vom Alter, vom Wissen her, all diese Dinge oder das virtuelle Führen von internationalen Teams. Da werden diese Fähigkeiten, Kommunikation, Kooperationsbereitschaft und Konsensfähigkeit ganz wesentliche Faktoren sein. Deswegen sehe ich da für Frauen durchaus große Möglichkeiten für die Zukunft.
Manuela Rousseau, Sie haben in Ihrem Leben immer wieder Ehrenämter übernommen. Eines haben Sie schon angesprochen, rettet die Nikolaikirche. Hat das etwas damit zu tun, dass das zu Ihren Bedürfnissen gehört, der Gesellschaft in gewisser Weise etwas zurückzugeben? Oder macht sich's einfach gut im Lebenslauf? Oder gehört es schlicht zum Netzwerken dazu, weil man viele Menschen kennenlernt?
Dann nehme ich den dritten Punkt als ersten. Es ist eindeutig das Netzwerken. Bleiben wir bei dem großen Beispiel St. Nikolai. Was sich in meinem Leben dadurch an Kontakten, an Netzwerken alles neu aufgebaut hat, wäre nie möglich gewesen ohne dieses Ehrenamt. Und ich schaue sehr genau hin, wenn ich ein neues Ehrenamt annehme, nicht ob es in meinen Lebenslauf passt, sondern ob es zu meinem Leben passt. In Bezug auf, wir sind in einen kleinen Vorort von Hamburg gezogen vor ein paar Jahren. Mein Mann und ich haben keine Kinder. Das heißt, man zieht in eine Gemeinde, in der man überhaupt nicht vernetzt ist, weil wir fahren morgens raus nach Hamburg, arbeiten hier, gehen abends zurück. Und zu dem Zeitpunkt wurde dort gerade eine Bürgerstiftung gegründet. Und ich sage zu meinem Mann, das wäre doch was, weil dann ich in so einer Bürgerstiftung bin, dann kommen wir doch ganz vielen Leuten zusammen. Und in dem Fall habe ich mich gemeldet und die erste Bürgermeisterin, das ist die erste Vorsitzende gewesen. Ich, ihre Stellvertreterin, bin jetzt auch die 10 Jahre dabei und fühle mich sowas von vernetzt in meinem Zuhause. Also das heißt, passt das in meine Lebenssituation? Und das passt auch, wenn ich vielleicht mal nicht mehr arbeite. Insbesondere dann muss man ja in der Gemeinde, in der man ist, auch gucken, wo sind die Freunde, Verbündete, wo kann man noch sich aktiv einbringen. Und der andere Punkt, den Sie genannt haben, ja, ich habe in meinem Leben keine besten Startbedingungen gehabt, aber ich habe hervorragende Menschen gehabt, die mich bis hier begleitet haben. Dafür bin ich zutiefst dankbar und dann hat es auch ein bisschen was mit Zurückgeben zu tun.
Also es ist zum einen eine Art Pflicht gegenüber der Gesellschaft, die Sie empfinden. Mhm. Zum anderen bringt es Ihnen auch etwas und zum dritten macht es schlicht glücklich.
Das macht so zufrieden. Es ist so befriedigend, ehrenamtlich unterwegs zu sein und zu spüren, dass man etwas bewegt hat, wofür ich keine Bezahlung bekomme, sondern dass mein Wissen, das ich habe, dazu beiträgt, dass sich in der Gesellschaft etwas verbessert. Das ist ganz toll. Und ganz nebenbei lerne ich selbst ja auch noch wieder ganz neue Thematiken kennen, die mir vorher vielleicht gar nicht vertraut waren oder die im Berufsleben auch gar nicht vorkommen. Selbst die Hochschule ist ein Ehrenamt. Also auch das mache ich nicht wegen des Geldes.
Sie haben eben Ihren Mann erwähnt. Im Buch zitieren Sie die Facebook-Top-Managerin Sheryl Sandberg, die gesagt hat, Gleichberechtigung fängt mit der Partnerwahl an. Haben Sie richtig gewählt?
Das darf ich eindeutig mit Ja beantworten. Mein Mann und ich haben 92 geheiratet. Das heißt, wir haben jetzt 28-jährigen Hochzeitstag. Da ich aber eine Ehe davor schon hinter mir hatte, habe ich ein bisschen Angst gehabt, diesen Schritt ein zweites Mal zu gehen und hatte meinen Mann gefragt, ob er sich damit anfreunden kann, dass wir an unserem Hochzeitstag ein Gespräch führen, einen Rückblick auf das Ehejahr und uns dann jedes Jahr die Frage stellen, wollen wir um ein Jahr verlängern? Das hat jetzt 28 Mal geklappt. Heute Morgen hatten wir allerdings ein bisschen Stress, aber ich bin ziemlich sicher, der Hochzeitstag ist erst im Dezember, es wird schon noch klappen, auch das 28. Mal.
Warum gab es den Stress?
Na, das behalte ich jetzt für mich.
Das ist Ihr gutes Recht. Aber das heißt schon, dass Ehe für Sie ein Projekt auf Zeit ist. Das kann dann schon eine lange Zeit werden, wie in Ihrem glücklichen Falle. Aber es ist nichts unter dem Motto, bis dass der Tod uns scheide.
Also ich hoffe aus tiefstem Herzen, dass es genau so sein wird, ja. Aber in meiner ersten Ehe habe ich einfach länger durchgehalten, als eigentlich die Beziehung lebendig war. Als die Gefühle, die am Anfang da waren, schon nicht mehr da waren, waren wir einfach noch immer zusammen. Und das ist ein bisschen entwürdigend. Ich wollte das so nicht nochmal erleben, sondern die Möglichkeit haben, wirklich jedes Jahr nochmal ganz kritisch mit mir selbst und mit dieser Beziehung umzugehen, um dann eine ganz selbstbewusste Entscheidung dafür zu treffen. Also es hat gar nichts damit zu tun, ich suche einen Ausweg, aber wenn etwas nicht mehr da ist und ich meine, eine Beziehung verändert sich das ganze Leben lang, je länger sie dauert, durch äußere Umstände, durch Krankheit, durch Berufswechsel, durch Ortswechsel, durch was auch immer und jede Persönlichkeit entwickelt sich weiter, bleibt stehen oder man läuft auseinander. und dann den richtigen Zeitpunkt zu finden, wo man sagt, ich bin nicht zusammen glücklicher, sondern ich bin alleine vielleicht glücklicher. Den Punkt muss man finden. Mein Mann und ich haben uns aber als Trauspruch genommen, einer trage des anderen Last. Also wir nehmen das schon ernst. Wir sind sehr ernsthaft auch dabei, Probleme nicht zu verdrängen, sondern sie auch anzupacken.
Interessant ist ja, dass Sie schreiben, Ihre Karriere ist Ihrer beider gemeinsames Projekt. Das klingt so ein bisschen wirklich nach verkehrter Welt. Also das ist ja so das Klassische, wie es zumindest früher mal war, die Frau, die dem Mann den Rücken frei hält, damit er dann Karriere machen kann. Bei Ihnen ist es ein bisschen umgekehrt?
Bei mir ist es ja tatsächlich ein bisschen umgekehrt, ja. Durch die vielen Ehrenämter, durch die viele Zeit, durch die Niederlagen, die mein Mann ja dann mit ertragen muss. Ich schmeiße aber nicht mehr mit Türen und Wein und Trampeln mit den Füßen, wie meine Mutter das jetzt beschrieben hatte. Aber in die Zeit ist dann auch für ihn nicht einfach, mit mir umzugehen, mich auszuhalten. Ja, er ist schon die große Stütze, der das alles unterstützt, trägt und mir den Rücken frei hält. Das ist so, ja.
Wir haben Manuela Rousseau das Buch schon ein paar Mal jetzt erwähnt, dass Sie über Ihren ungewöhnlichen Weg in den Aufsichtsrat eines Großunternehmens geschrieben haben. Es heißt, wir brauchen Frauen, die sich trauen. Es ist im vergangenen Jahr erschienen. Was ist seitdem passiert?
Es ist das größte Geschenk meines Lebens, dieses Buch geschrieben zu haben. Es war eine ganz harte Phase, es überhaupt zu wagen. Wieder mal raus aus dieser Komfortzone und mit Unterstützung von Dritten hat es dann ja auch geklappt. Sei es der Verlag, sei es die Stefanie Ehrenschwendner als Coach im Hintergrund. Geschrieben habe ich absolut alles selbst. Aber sie hat mir immer wieder Mut gemacht, wenn ich dachte, dieses Buch braucht die Welt nicht. Und die Welt braucht dieses Buch. Und das habe ich in diesem Jahr erfahren, in Lesungen, in Interviews. Und ich will gerne ein konkretes Beispiel nennen. Ich habe nicht geahnt, dass den Frauen manchmal nur dieses ganz kleine Quäntchen, du kannst das, ich glaube an dich, mach es einfach, dass das so viel bewirken kann. Vielleicht zwei kleine Beispiele. Ich habe eine Pflegehelferin, die einen Freund von mir auch im Pflegeheim betreut. Und sie hat sozusagen nie eine Ausbildung gemacht, türkischer Abstammung, Anfang 40, Mutter, verheiratet mit Kindern. Und sie sagte, das reicht nicht, ich habe nichts gelernt. Und sage ich, aber du kannst doch deine Ausbildung jetzt noch machen. Du kannst doch viel mehr verdienen, Abendschule oder sowas. Sie hat diesen Ball genommen, sie hat diese Schule begonnen und sie schrieb mir letzte Woche, liebe Manuela, ich habe dein Buch gelesen, hat Spaß gemacht und geholfen. Und meine Chefin hat mich jetzt gefragt, ob ich die Wohnbereichsleitung übernehme, wenn ich meine Ausbildung abgeschlossen habe. Und ich habe Gänsehaut gehabt und habe gedacht, wenn das Buch solche Geschichten bewirkt, ja, dann hat sich jede Mühe gelohnt, aus dieser Komfortzone rauszugehen und das zu schreiben. Und das zweite Beispiel ist auf einer anderen Ebene. Eine Frau, die ihren zweiten Bildungsweg gegangen ist, hat studiert und hat nicht den Mut gehabt zu promovieren. Und sie schrieb mir, nachdem ich ihr Buch gelesen habe, habe ich alle Zweifel über Bord geworfen und habe meine Promotion eingereicht. Also das Buch ist ein Geschenk für mein Leben.
Wir sind fast am Ende unseres Gesprächs, Manuela Rousseau. Aber auf eine Sache muss ich noch mal zurückkommen. Sie haben vorhin davon gesprochen, dass eine Ihrer Leitsätze sozusagen ist, wenn eine Aufgabe dich nicht erschreckt, dann ist sie nicht groß genug. In diesem Sinne, welche Aufgabe würde Sie denn heute noch erschrecken?
Sie haben mich vorhin ja gerade eine Frage gestellt, die mich bewegt, aber noch nicht geklärt ist, ob ich mir vorstellen kann, ein Studium aufzunehmen. Wenn ich dann mal mehr Zeit habe, finde ich im Moment absolut tollkühn, weil ich wüsste gar nicht, ob das ohne Abitur geht oder ob ich erst ein Abi machen müsste oder so. Also so eine Geschichte wäre eine große Aufgabe. Falls ich mir traue, das zweite Buch zu schreiben, fände ich auch sehr anspruchsvoll.
Hätten Sie eine Idee für ein zweites Buch?
Ja, ich glaube, dass wir alle sehr viel Ängste haben, wenn es darum geht, Veränderungen auszuhalten. Das zeigt ja gerade diese Phase. Also irgendwo in die Richtung, wir brauchen mehr Mut zur Veränderung und nicht so viel Angst davor, dass Veränderung immer auch einen Schmerz mitbringt oder was Schlechtes ist oder so, sondern vielmehr das Positive daran finden und erkennen, dass das mutig ist, wenn wir uns mehr trauen.
Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen, Frau Riedel. Das war jetzt blitzschnell vorbei. Danke sehr.